Und damit herzlich willkommen zurück zu Campusgeflüster. Mein Name ist wie immer Lukas Schneider und ich darf heute den Marc begrüßen. Hey Marc.
Hallo.
Du hast ja bestimmt schon ein paar Folgen reingehört und kennst dementsprechend ein bisschen den Ablauf.
Ja.
Da würde ich dich als allererstes mal fragen, wo kommst du her?
Also ich bin geboren, aufgewachsen eigentlich hier aus der Region. Ich komme aus Schutterwald, das ist eine Ortschaft eigentlich vor Offenburg. Und zur Schule gegangen bin ich auch hauptsächlich Schutterwald und jetzt hier in Offenburg. Und habe eigentlich den Großteil meiner Zeit hier verbracht.
Mhm. Und was machst du hier in der Hochschule?
Also ich habe jetzt lange beim Sweaty gearbeitet in meinem Studienverlauf. Und
vielleicht für die, die es nicht kennen, was genau ist denn der Sweaty?
Das ist der humanoide Roboter bei uns an der Hochschule. Der ist so ungefähr 1,70 groß und humanoid halt, hat zwei Beine und zwei Arme. Mhm. Und auch ein Torso, was so einen humanoiden Roboter eigentlich ausmacht. Und habe da meine Seminararbeit geschrieben. Also das Seminararbeit ist ein Teil von meinem Studium. Mhm. Und meine Abschlussarbeit habe ich jetzt da auch gemacht.
Mhm. Genau. Okay, ein spezielles Thema in deiner Abschlussarbeit? Oder?
Ja, da habe ich eine Momente- und Positionsregelung umgesetzt für die Arme, sodass, wenn er sich bewegt, wenn er sich bewegt und er kollidiert mit dem Objekt, dass er sich dann nicht selbst zerstört, sondern halt einfach auf eine gewisse Kontaktkraft regelt.
Mhm. Genau. Aber wäre auch eine Lösung im Prinzip.
Dass er sich zerlegt oder?
Einfach ausgehen.
Ach so, ja, ausgehen.
Und dann
ja.
Explodieren.
Ja, das ist nicht zielführend, weil er kostet auch ein bisschen Geld, ja.
Schön ausgedrückt. Abgesehen von deinem Studium und deiner Arbeit beim Sweaty, was ist denn dein größtes Hobby?
Also aktuell gehe ich, also ich habe viele Hobbys eigentlich so, aber aktuell verfolge ich gerne zu der Jahreszeit Schwimmen. Also ich gehe gern schwimmen und ich gehe auch gern tanzen abends mal, ja. Genau. Also nicht Diskotheke tanze, sondern wirklich im Tanzclub.
Mhm. Hast du dann auch so eine Lieblingstanzrichtung? Ich weiß nicht, ich denke immer an Disco Fox. Wir haben schon mal drüber gesprochen.
Ja, genau. Ja, also in der Tanzschule, wo ich Tanzunterricht genommen habe, da haben wir tatsächlich den Kurs gemacht, den Disco Fox Kurs.
Oh, tatsächlich?
Ja.
Okay.
Und da kann man aber auch noch andere Sachen tanzen. Also Jive zum Beispiel oder ja, so südamerikanische, Salsa, genau, ja. Salsa, Bachata,
jetzt Kizomba. Auch, mehr kenne ich auch gar nicht.
Ja. Aber da gibt es ganz schön viele, was man da auch machen kann, ja.
Okay. Wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Ich glaube, dass ich sehr optimistisch bin, auf jeden Fall. Ja. Ich gehe immer an viele Dinge sehr optimistisch ran. Und genau. Ich bin auf jeden Fall auch zuverlässig, würde ich jetzt mal so von mir behaupten. Mhm. Aber das ist immer schwierig. Das ist so mein Eindruck. Eigentlich müsste es ja jemand von außen beschreiben.
Ja, das stimmt.
Zuverlässigkeit ist immer, ja. Und zielstrebig bin ich auf jeden Fall. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das auch machen.
Okay. Was ist dir im Leben besonders wichtig?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, so grundlegend ist das eigentlich, dass man zufrieden ist mit sich selbst, dass man das macht, worauf man Lust hat, aber natürlich auch mit Rücksicht auf andere, dass man nicht so selbstsüchtig durch die Welt geht, sondern auch einfach in Harmonie lebt und darum geht's, dass man morgens aufsteht und sich freut auf die Arbeit und dass man einfach harmonisch mit sich selbst ist, im Reinen, genau.
Ist denn auch so ein Grundgedanke von dir, dass, also, ist jetzt sehr sprichwörtlich, aber ich sag's einfach mal, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.
Ja, das...
Weißt du, was ich meine? So ein bisschen so als Leitgedanke so.
Ja, da denke ich auch oft dran, ja. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie, ja. Mhm. Ich denke mir immer, wenn man jetzt mit anderen Leuten scheiße umgeht, und das kommt dann irgendwann mal wieder zurück.
Kommt zurück auf die eine oder andere Art.
Ne? Genau, man sieht halt viele Leute immer zweimal im Leben.
Ja.
Und wenn man jetzt halt, weiß nicht, sagt, man hat einen Arbeitgeber und man geht halt hier aus der Arbeit von wegen, ihr seid mir alle scheißegal, ich habe keinen Bock mehr auf euch und lässt das auch richtig raushängen, dann, das spricht sich ja auch rum beim nächsten Arbeitgeber, die unterhalten sich ja auch.
Ja.
Und das kommt dann auch irgendwie mal wieder zurück auf einen. Ja.
Aber andersrum natürlich auch, ne? Wenn man mit einer positiven Einstellung irgendwo hingeht und sich wirklich Mühe gibt, dann wird auch das wahrscheinlich wieder auf dich zurückkommen.
Ja, ne? Genau.
Zumindest würde ich sagen, entspricht das auch meinen Erfahrungen. So.
Ja, ne? Das sehe ich auch, weil ich finde, positive Erinnerungen bleiben zwar nicht so lange im Gedächtnis, weil, also so ist ja der Mensch, die negative Sache haftet einem länger nach.
Ja.
Aber ja, man muss sich halt bewusst halt auch da zurückerinnern und sagen, ja, das war schön. Und ich denke halt, wenn man anständig mit den Leuten redet, dann kommt man viel weiter, wie wenn man ja die Leute verarscht oder halt, ja,
absolut.
Mit den schlecht umgeht. Ja.
Genau, dann ist man auch viel gewillter, einfach auch mal vielleicht einen extra Meter zu gehen für jemanden, der nett danach fragt.
Genau.
Einer, der dir etwas befiehlt. Ja. Ja. Ist klar, ja. Jetzt habe ich dich vor unserem Interview und auch im Vorgespräch schon mal darauf vorbereitet, auf die kommende Frage. Bin jetzt auch schon ganz gespannt, was du jetzt hier zu sagen hast. Nämlich, hast du einen Lieblingssong? Und oder vor allem, besonders wichtig für mich persönlich, ein Lieblingsbuch?
Ja, also beim Song ist so, ich höre sehr viel unterschiedliche Musik. Aktuell höre ich sehr viel The Midnight. Mhm. Das ist so eine Band aus Las Vegas. L.A., Entschuldigung. in der ähnlichen Region.
Genau, irgendwas mit Amerika.
Genau. Und die machen so Retro-Futurism-Music, also da fühlt man sich so ein bisschen in der Zeit von Magnum. Und,
in der Zeit von Magnum?
Ja.
Was ist denn die Zeit von Magnum? Muss ich jetzt mal ganz doof fragen. Ne?
Die so Kid zum Beispiel, die Fernsehsendung, genau, also die heißt Knight Rider, also Kid ist ja das Auto.
Ja.
Und irgendwie fühlt man sich da so in dieser Zeit, also ich habe das ja nie erlebt, ich bin viel zu jung, aber so stelle ich mir das so vor, also so Arcade-Spielehalle und genau, diese Fernsehserie, wo ich angesprochen habe.
Mhm.
Genau, da fühlt man sich so ein bisschen drin. Und die höre ich eigentlich richtig gern aktuell, ja.
Okay. Ja. Was das Lieblingsbuch betrifft?
Ja, zum Lieblingsbuch, da habe ich von Marc-Uwe Kling Quality Land gelesen.
Okay.
Und das fand ich richtig, richtig gut, weil auf einer Seite liest man das Buch und man muss so richtig lachen, weil Situationen so absurd sind. Und im nächsten Moment bleibt einem so das Lachen im Hals stecken und man denkt so, uff, das ist ja aktuell genau die Situation. Nur halt einfach ein bisschen überspitzt dargestellt. Genau. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Und das nächste Buch, also ich habe eigentlich zwei Bücher, die ich gern mag. Das andere ist Eine Insel nur für uns von Nina und André Hoffmann. Da geht es darum, um zwei Personen, die in Deutschland voll im Berufsleben drinstecken und irgendwie sind unzufrieden mit ihrer Lebenssituation und sie sagen, sie müssen da irgendwie raus und dann gehen sie hin und tun einfach ihr Job kündigen, Versicherungen, Wohnung aufgeben und die Möbel, wo sie haben, verkaufen oder zu ihrer Eltern stellen und dann gehen die einfach auf eine Insel irgendwo in der Südsee und wohnen da. Ja, und wohnen da ein Jahr lang alleine auf einer Insel, zu zweit. Und da wird so ein bisschen die Geschichte von den zwei dargestellt. Und ich finde, dieses Ausbrechen aus dem Alltag und das machen, wo man wirklich Lust drauf hat, beziehungsweise wenn man merkt, man ist nicht glücklich in der Situation, dass man was dagegen macht, das finde ich eigentlich sehr inspirierend.
Mhm.
Ja. Und auch die Sachen, die sie da erlebt haben, ist ein sehr interessantes Buch, kann ich jedem empfehlen. Ja.
So dieses Gedankenspiel machen ja auch viele, unabhängig davon, dass man es tatsächlich macht, einfach im Alltag sich so eine gewisse Insel zu schaffen, an was zu denken, an vielleicht den nächsten Urlaub oder,
ja, genau.
oder was eben ansteht, dass man einfach dem Alltagsstress mal kurz entflieht.
Ja. Ja.
Ist natürlich, denke ich, auch ein sehr, sehr wertvoller Gedanke, da tatsächlich auch mal eine Geschichte dazu zu lesen. Ne?
Ja, war auch ganz spannend, weil das ist halt so eine, also es ist so geschrieben wie so ein Vlog, also man begleitet die zwei auf ihrer Reise.
Aus der Ich-Perspektive dann quasi, oder?
Ja, genau.
Ja, ja. Okay.
Also man begleitet, also aus haben nicht beide aus der Ich-Perspektive geschrieben, sondern nur einer.
Mhm.
Und da wird man so ein bisschen begleitet. Am Anfang ein bisschen so im Alltag, wie man dann die Vorbereitungen macht, weil da muss man sich ja auch Medikamente einpacken und so und muss dran denken, was brauche ich da alles, was kann da auf mich zukommen. Dann muss man sich ja da erstmal um eine Insel kümmern, man kann da nicht einfach hinfliegen und schauen, irgendwo, sondern
die wollen. Eine einsame Insel hat ja auch in der Regel keinen Flughafen, ne?
Ja, genau, das kommt da auch noch dazu. Genau, und da muss man ja auch irgendwie hinkommen. Da muss man sich ja ein bisschen drum kümmern, um Lebensmittel. Und man kann ja auch nicht ein Jahr lang Lebensmittel mitnehmen, sondern man muss irgendwie, man nimmt irgendwie Konserven mit und baut sich dann dort was an. Und es war ganz spannend, so zu lesen. Und aber auf die Probleme, die sie gestoßen sind und wie sie die gemeistert haben. Genau, da gab es auch einen Tsunami, wo dann die halbe Insel platt war hinterher. Ui. Und sie haben richtig Glück gehabt, dass sie auf der anderen Seite der Insel waren. Und das sind dann auch so Momente, wo man dann denkt, ist doch schon ganz schön gefährlich, sowas auch zu machen.
Absolut, ja, daran denkt man gar nicht. Das ist halt, ich habe kürzlich drüber nachgedacht. Ein Freund von mir, der geht öfter wandern. Und der war dann, dementsprechend ist man dann ja auch längere Zeit allein im Wald. Der schläft dann auch im Wald, wenn er, also ich weiß nicht, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber der Westweg, der geht hier, glaube ich, auch vorbei in der Nähe Offenburg irgendwo. Irgendwo im Wald, auf jeden Fall. Und die Vorstellung, einfach mal in den Wald zu gehen, abseits von vom Alltag, von Stadt, von allem, was ist, eigentlich mega geil. Aber ja auch gar nicht mal so ungefährlich, ne? Ich meine, also woran man vielleicht nicht denkt, aber da rennen ja auch alle möglichen Tiere rum. Ich denke jetzt vor allem an Wildschweine hier in der Region, was glaube ich das größte Risiko ist. Ich weiß nicht, ob wir Bären haben oder sowas.
Bären jetzt nicht, aber so, wenn man vom Wildschwein angegriffen wird, dann hilft halt einfach immer auf den Baum klettern. Ja. Weil ein Wildschwein kann nicht klettern.
Ja. Wertvoll für alle, die hier zuhören, zufällig um mal in den Wald gehen sollten.
Genau.
Das war vielleicht der lebensrettende Kommentar. ja, nee, aber da habe ich mir auch mal das auch mal so ein bisschen durchgespielt gedanklich und ist mir auch aufgefallen, boah, eigentlich, ne, ist es ja nicht einfach nur der Wald, also obviously, ne, für mich war das halt in dem Moment so, ja, ein bisschen erleuchtend. Oh je, ich bin ganz schön Stadtkind. Oh
Gott. Ja, da muss man auch ein bisschen vorbereitet halt hingehen. Da kann man nicht sagen, oh, ich mache jetzt mal zwei, drei Tage Urlaub oder ich gehe wandern im Wald, sondern dann braucht man auch ein bisschen Ausrüstung dazu. Und es ist ja oftmals nicht die Tiere, die gefährlich sind, sondern der Wanderweg. Dass man irgendwie abstürzt irgendwie oder sich den Knöchel verstaucht und immer laufen kann und so.
Das kommt natürlich noch dazu, ne? Also, ja, und ja, wichtig ist natürlich auch festes Schuhwerk.
Genau.
Daran scheitert es bei mir. Das ist teuer.
Ja.
Kann ich das nicht mit Sneakern machen?
Das geht nicht so gut.
Ja, genau. So, Marc, jetzt haben wir auch ein Thema, das haben wir auch im Titel stehen. Aus dem Grund sitzt du ja eigentlich auch hier, ne? Das hast du mir mal beiläufig erzählt und dann habe ich gedacht, eigentlich eine total inspirierende, interessante Geschichte. Du bist jetzt mit deinem Master fertig, hast deine Thesis ja vor kurzem abgegeben. Das war aber nicht immer so klar, dass du mal irgendwann an der Hochschule sitzt und sogar eine Thesis abgibst. Wie war denn so dein Werdegang in der Bildungshinsicht? Dein, ich sage jetzt mal, akademischer Werdegang. Wo hast denn du angefangen?
Also ursprünglich, klar, da muss jeder durch, Grundschule. Aber danach habe ich die Hauptschule gemacht, genau. Mhm. Ja, und dann bin ich von der Hauptschule eigentlich auf, hab die Realschule nachgeholt, habe da so ein 9+2 gemacht im Bereich Technik. Und anschließend habe ich eine Ausbildung gemacht. Ja, das, ich glaube, da kommen wir nachher nochmal so drauf. Das lag mir dann nicht so. Oder ich wollte ein bisschen mehr machen.
Ja.
Habe gedacht, okay, was kann man noch machen? Nach einer Ausbildung, klar, Meister, Techniker, studieren. Und ich habe mich dann entschieden, studieren zu gehen. Mhm. Genau. Ich habe dann das BKFH gemacht, also Berufskolleg, einjährig. Und bin dann auch hier an der Hochschule im Bachelor eingestiegen. Mhm. Ja. Und anschließend habe ich dann den Master noch gemacht. Ja.
Ein steiler Weg auf jeden Fall.
Ja, war nicht immer einfach, aber da hilft die Zielstrebigkeit und der Biss auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, sonst geht man so einen Weg nicht. Ne? Ja. Und vielleicht noch ein paar andere Gründe, aber kommen wir gleich drauf. Ne? Davor meine Frage, du warst auf der Hauptschule.
Ja.
Was ich mich da immer frage, die klassischen Hauptschulklischees, wurden die in deiner Hauptschulzeit bedient?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns gab es auf jeden Fall Mobbing, ja, weil, ja, da, es war nicht schön, ja, und das Thema Drogen war auch ein Thema, auf jeden Fall bei uns. Man muss aber immer dazu sagen, dass sind nicht immer alle beteiligt, sondern meistens sind halt nur ein paar Einzelne. ein, zwei aus der Klasse, die dann halt dieses ganze Hauptschulbild formen dann, genau.
Ja, aber die reichen ja meistens, wir hatten es ja vorhin auch davon, dass der Mensch sich ja oft eher aus Negative konzentriert und in dem Fall eben auch, es braucht nur zwei, drei Ausreißer und schon ist die ganze Klasse halt abgestempelt. Ne?
Ja, genau. Ja, das Thema Mobbing, ich glaube, das gibt es überall in vielen Schulen. Ich habe hauptsächlich aber Erfahrungen davon gehabt im Bereich der Hauptschule. Mhm. Ja, da ist mir das extrem aufgefallen, nicht nur jetzt bei uns in der Klasse, sondern in allen Klassen, dass halt meistens so die Introvertierten, die sind dann halt so ein bisschen, haben so ein bisschen eine Zielscheibe auf dem Rücken gehabt. Mhm. Ja. Das war nicht immer schön, muss man sagen. Weil,
das sind ja leichte Opfer.
Ja, so genau.
Das klingt, ne? Ja. Aber.
Und das Schlimme ist, wenn man sich dann dafür einsetzt, dann werden wir selbst dann plötzlich gemobbt.
Hattest du mal so eine Situation, wo du auch mal dazwischen gegangen bist? Also als ich sag jetzt mal, die Mobber auf jemand Introvertiertes losgegangen sind?
Ja, also es gab Situationen, wo man dann halt eingeschritten ist und ich war auch nie so richtig integriert. Also ich war schon integriert in der Klasse, aber es gab halt so einen harten Kern, wie es in jeder Klasse gibt. Mhm. Und wenn die sich halt auf einen eingeschworen haben, dann
hat man halt geschissen.
Ja, genau, so, dann ist halt vorbei. Ja. Und ich wurde auch jetzt nicht gemobbt, aber sagen wir mal gehänselt.
Mhm. Was halt dann nicht, wahrscheinlich nicht introvertiert genug, dass es genug Spaß gemacht hat, dich zu ärgern, aber hast
vermutlich.
Halt, ja, aber hast halt dann trotzdem dich da ein bisschen von denen unterschieden und dementsprechend gab es dann auch das Feedback.
Ne? Ja, genau. Ja.
Ja, so schön kann man es ausdrücken, ne?
Ja, und es ist dann auch schwierig, wenn dann Leute, die halt mobben, dann auch Kampfsport machen und das halt raushängen lassen,
dann
ist das halt nochmal eine ganz andere Situation.
Klar, das schüchtert einen ja auch ein, vor allem dann, wenn man auch in dem Alter ist, dann durch Pubertät ist man auch immer nochmal unterschiedlich entwickelt, unterschiedlich weit und wenn die Person dann auch noch körperlich weiterentwickelt ist, dann, also ich meine, Gewalt ist in dem Alter schon ein Thema.
Ne? Ja.
Und selbst wenn nicht, dann zumindest die psychische Gewalt und wenn du halt dann da alleine bist oder halt mit der zu einer Minderheit gehörst, dann hat man nicht unbedingt die breiteste Brust dann. Ne?
Ja, genau. Ja.
Das ist dann immer ein bisschen kompliziert. Ja, so Erfahrungen musste ich auch machen. Also auch auf der Realschule eigentlich sehr ähnlich.
Ja.
So. Aber das Ausmaß ist natürlich auch immer die Frage.
Also ich habe so die Erfahrung gemacht, so in der schulischen Laufbahn bei mir, dass es halt, je höher der Bildungsgrad ist, desto weniger passiert ist. Es gibt es immer, muss man sagen. Aber je weiter man es macht, also je höher der Bildungsgrad ist, desto seltener wird es.
Ja. Klar, wenn man natürlich auch nochmal eine ganz andere, ich sag jetzt mal, Grundgesamtheit hat.
Ja.
Das sind im Schnitt halt ganz nochmal gebildetere Leute, die vielleicht auch so meine Hoffnung, den Sinn in Mobbing nicht mehr so sehr sehen. Ne?
Ja.
Sich vielleicht dann mit anderen Sachen beschäftigen, die sie auch tatsächlich weiterbringen.
Ja, genau.
Ja. Mal noch grundlegend, wie kam es denn eigentlich? Also offensichtlich bist du ja diszipliniert und gar nicht mal so blöd.
Ja.
Wie kam es denn für dich damals dazu, dass du dann nach der Grundschule auf die Hauptschule gegangen bist?
Also ich habe eine Versetzung gehabt auf die Realschule. Mhm. Aber meine Eltern haben sich dazu entschieden, dass sie mich auf die Hauptschule machen, weil es hat halt gerade so gereicht.
Mhm.
Ich habe auch der Hauptgrund eigentlich ist, dass ich eine Lese-Rechtschreibschwäche habe. Und das war halt das Problem damals, dass ich halt dann auf die Hauptschule gekommen bin. Genau.
Also das ist vor allem halt dann schlechte Noten im Bereich Deutsch gehabt.
Genau, ja. Und Mathe lag mir immer richtig gut.
Mhm.
Wegen dem habe ich mich auch für das Studium entschieden, das ich jetzt hier an der Hochschule gemacht habe.
Und damals in der Schule, bevor du deine Ausbildung angefangen hattest, hattest du dann auch den Berufswunsch, den du dann ausgeführt hast?
Nee, also ich habe so in der Hauptschule und auch dann, als ich das 9+2 gemacht habe hinterher, wollte ich eigentlich immer Archäologe wäre.
Okay.
Das hört sich richtig komisch an, auch in der Situation. Man ist Hauptschüler und ich fand irgendwie diese Dokus früher immer richtig spannend, wenn man so auf N24 oder jetzt auch auf Welt. so Dokus angeguckt hat über Pyramiden und da sind Leute rumgelaufen, die dann so ein bisschen diese ja, Geschichte von früher rekonstruiert haben. Das fand ich immer richtig spannend und das wollte ich auch gerne machen. Aber weiß nicht, ich habe mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht so richtig dafür entschieden, das zu machen. Wegen dem, also ansonsten hätte ich mich mehr darüber informiert. Mhm. Hätte ich gedacht, okay, was muss ich da studieren oder wo muss ich da hin? Sondern das war halt einfach nur so ein Gedanke, das wäre mal schön irgendwann. So. Mhm. Genau.
Kann ja noch werden.
Ja, kann ja noch werden.
Wer weiß.
Wir sind ja noch alle jung.
Und wie kamst du dann letztendlich zu deinem ersten Ausbildungsberuf?
Das war so, also Technik lag mir schon immer. Ich habe dann also diese Realschule, das 9+2 auch im Bereich Technik gemacht. Mhm. Und weil mir früher so, also Bürojobs fand ich nicht so attraktiv. Ich habe auch viel Praktikas gemacht und konnte dann ganz gut ausschließen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und habe dann eigentlich mich für den Metallbereich entschieden und habe mich dann hier in den umliegenden große, also Firmen halt jetzt hier in Offenburg beworben. Ja, und dann habe ich eine Ausbildungsstelle bekommen als Zerspannungsmechaniker. Mhm. Genau. Die ich dann auch durchgezogen habe. Die ging 3,5 Jahre und die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. Da war da ja richtig viel Abwechslung drin. Ich war da im Vorrichtungsbau und da war halt immer unterschiedliche Arbeiten zu machen, mal drehen, mal fräsen. Also
gerade in der Ausbildung hast du halt dann noch viel gesehen, so also vom ganzen Spektrum mal was mitgenommen.
Genau, ja. Mhm. Und dann war man auch mal so ein bisschen durch die Firma rotiert und war mal in jeder Abteilung. Mhm. Und das war richtig gut, ja. Das hat mir richtig gefallen.
Und als deine Ausbildungszeit dann fertig war, was waren dann deine Hauptbeschäftigungen?
Danach war ich dann in der Abteilung und habe da gearbeitet. Und das war dann so ein bisschen wie Maschinenbediener, wo ich dann halt, also bei dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, wir haben so viel für Automobilindustrie auch gemacht. Und da habe ich eigentlich die Fräsmaschine dann bedient. Also ich habe die Teile von der Maschine runtergemacht und habe sie wieder, die Rohlinge dann wieder auf die Maschine gemacht zum Bearbeiten. Und während der Laufzeit habe ich dann die fertigen Teile dann entgradet, so dass man sich nicht dran verletzt, wenn man die in die Hand nimmt. Mhm. Genau. Ab und zu mal muss man auch mal Werkzeuge wechseln. Mhm. Und das, ich will es jetzt nicht runterreden, aber im Großen und Ganzen war es das so.
Mhm. Klar. Jetzt kamst du damals von der Hauptschule, hast dann deine mittlere Reife noch nachgeholt. Das Fachabi kam
das kam später.
Okay, genau. Hast dann noch eine Ausbildung dran gehängt, mhm, und warst dann im Beruf.
Ja.
Was hat dich dann dazu bewegt, dich nochmal weiterzubilden? Das war ja schon ein langer Weg.
Ja, genau. Ich war auch ganz froh, dass ich gearbeitet habe und mal das erste Geld auf dem Konto. Mhm. Dann waren wir auch so im Freundeskreis als abends mal gern in Offenburg und sind um die Häuser gezogen. Und
guten Offenburg, ja.
Genau. Aber nur bis um 3, weil da ist fertig.
Ja, ja, dann macht die Kaffeebohne dann zu, gibt's keinen Döner mehr.
Hm. Genau, ja, dann nach Hause.
Dann gibt's nichts mehr.
So an sich hat mir das immer ganz viel Spaß gemacht. Also der Freizeitbereich, auch dass man mal Geld hat, mhm, weil als Schüler hat man es ja nie so gehabt. Aber die Arbeit hat mir, ich war ein bisschen unterfordert, mhm, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich hätte gern mehr Verantwortung übernommen. Und da gab es dann eine Situation in meiner Arbeitslaufbahn, sage ich jetzt mal, wo ich morgens, ich habe Frühschicht gehabt und dann bin ich zur Arbeit. Und Frühschicht, da ist man nicht so ganz ausgeschlafen, wenn, mhm, man gerne spät ins Bett geht.
Kenne ich natürlich als Student.
Ja. Und dann stand ich vor der Stempeluhr und habe mit meinem Chip an der Stempeluhr abgestempelt. Und plötzlich stand ich wieder davor. Habe gedacht, hoppla, wie komme ich hierher? Hm. Schaue aus dem Fenster und dann war hell draußen. Dann habe ich gedacht, was ist passiert? Schaue auf die Uhr. Dann denke ich mir, oh, hoppla, Feierabend. Und da habe ich abgestempelt und bin nach Hause. Und habe ich gedacht, was ist passiert? Was ist mit meiner Zeit los gewesen? Also, wo ist der Tag hin? Hm. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei dem Film Klick, wo man, hm, so diese unangenehmen ja, Lebensabschnitte überspringen kann.
Aha. Ich kenne den Film jetzt nicht, aber ich glaube, ja, ich kann es mir vorstellen.
Ja.
Manche wünschen sich sowas ja auch.
Ja. Und da habe ich gedacht, also so kann es nicht weitergehen. Also ich habe mich sowieso schon so ein bisschen unwohl gefühlt oder mir hat das nicht so richtig viel Spaß gemacht, auch was ich gemacht habe. Da habe ich gedacht, so, das funktioniert so nicht. Ich muss in meinem Leben irgendwas ändern. Und dann habe ich mich informiert und geguckt, was kann man denn machen? Fortbildungen, ich möchte gern mehr Verantwortung übernehmen. Vom Geschäft damals wurde mir dann nahegelegt, als ich das so ein bisschen geäußert habe, dass ich doch den Meister noch machen könnte. Aber bei mir im Geschäft war es so, da hat so gefühlstechnisch jeder Dritte, Vierte hat einen Meister gehabt und es gab auch keine direkte Aussicht auf eine Meisterstelle. Und für mich wäre das dann eigentlich nur so, man macht den halt, damit man ihn gemacht hat und arbeitet dann halt trotzdem so weiter.
Dasselbe halt.
Genau.
Ja.
Und das war für mich, das war keine Perspektive für mich. Das, ja. Und dann habe ich mich da eigentlich dazu entschieden, noch halt die Fachhochschulreife noch zu machen, das Einjährige und dann zu studieren. Das, ja. Und dieser Moment, wo ich an dieser Stempeluhr gestanden bin, da habe ich öfters mal wieder drüber nachdenken müssen. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich studiert habe. Weil ich für mich gedacht habe, ich muss in meinem Leben was ändern, weil so geht es nicht weiter.
Das war da einfach schon der gegebene Antrieb. Ne? Immer wenn es mal schwierig wurde, hast du dich wieder daran erinnert, wie schlimm das für dich war.
Ja.
Und dann war die Frage von, mache ich es noch weiter, dann auch schon eigentlich gegessen.
Ja, genau.
Das ist natürlich also eine harte Erfahrung, sowas machen zu müssen, aber natürlich auch eine tolle Möglichkeit, diesen Antrieb dann für sich nutzen zu können. Sowas sieht man halt erst später.
Ja, genau. Man muss auch mal einfach schlechte Erfahrungen machen, um zu wissen, was man nicht möchte.
Ja.
Und das, da kommt so ein bisschen der Optimist raus.
Mhm.
Ich denke mir, wenn man halt nicht zufrieden ist, dann muss man halt irgendwas tun in seinem Leben, um halt zufriedener zu werden, weil es besser kann es immer werden.
Mhm.
Ja.
Und das Tolle ist ja auch, wenn man dann auch so Emotionen halt rausarbeitet, ist man ja total getrieben. Es ist ja kein Satz, der dich antreibt oder irgendwas, was jemand mal gesagt hat, sondern es sind ja wirklich auch Gefühle gewesen, die du erlebt hast und die du so nicht mehr erleben möchtest und da was dagegen machst, aber auch was machen kannst, was dir auch so ein bisschen das Gefühl wieder von Kontrolle auch über dein Leben gibt.
Ja, genau. Und wenn man sich das mal so grob umreißt, sagen wir mal, man hat eine 40-Stunden-Woche, was so ja üblich ist hier in Deutschland. Das heißt, und ein gesunder Schlaf wären 8 Stunden. Das heißt, ein Tag hat 24 Stunden. Man ist 8 Stunden im Bett und schläft. Dann ist man 8 Stunden auf der Arbeit und dann hat man 8 Stunden Freizeit. Wenn man schläft, kriegt man nicht viel mit. die Freizeit sind halt 8 Stunden. Und wenn dann auch noch die Arbeit scheiße ist und man sich nicht wohlfühlt und man täglich aufsteht und sagt, boah, ich habe keine Lust, weil es mir nicht Spaß macht oder weil ich mich nicht wohlfühle mit dem, was ich tue, dann ist das ein Drittel so grob umrissen, der Lebenszeit, die man mit was verbringt, was man eigentlich gar nicht machen möchte.
Mhm.
Und da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ist mir das wert, möchte ich das? Nur weil ich, sagen wir mal, mich nicht weiter umschauen möchte oder ja, weil man sich vielleicht auch keine Gedanken drüber macht.
Genau, ja.
Ja.
Ich denke, viele denken nicht so langfristig, aber wenn man es dann mal tatsächlich für sich aufwiegt und sagt, ein Drittel meiner zukünftigen Lebenszeit gegen 1, 2, 3, 4 Jahre nochmal, ich sage jetzt mal hier die Schulbank drücken, auf der Hochschule.
Ja.
ist es meistens, also ist es eigentlich klar, liegt es eigentlich auf der Hand. Ne?
Ja.
Man muss es dann halt noch machen.
Ja, genau. Und das ist ein schwieriger Schritt, sich da bewusst zu entscheiden, erstmal das Problem zu erkennen.
Ja.
Was ist das Problem? Und dann sich die Überwindung zu haben, so ein sicheres Umfeld zu verlassen, ein sicherer Lohn, den man halt monatlich bekommt, aufzugeben und dann wieder auf die Schule zu gehen. Ja, also da braucht man, das muss gut überlegt sein. Ja, aber wenn es einem nicht Spaß macht, dann muss man halt einfach das machen, was man für richtig hält.
Genau,
und
dann ist es das wert.
Genau, für mich war das einfach diese Situation an der Stempeluhr, da habe ich gemerkt, ich muss die Notbremse ziehen und muss unbedingt was ändern in meinem Leben, weil so wäre ich nicht glücklich.
Genau. Jetzt hast du es schon angesprochen, du verlässt ein sicheres Umfeld, gerade auch finanziell. Du hast viel Freizeit dafür dann auch erstmal aufgegeben. Ne? Wie war das für dich dann, plötzlich wieder kaum Geld zu verdienen und auch lernen zu müssen wieder?
Also am Anfang mit dem Geld ging es eigentlich. Dadurch, dass ich halt gearbeitet habe, konnte ich mir ein bisschen was auf die Seite legen. Mhm. Und das Finanzielle war eigentlich nicht das Problem. Klar, ich habe schon ein bisschen darauf geachtet, dass ich ein bisschen zurücknehme. Bin jetzt auch nicht mehr so in so vielen Vereinen, wie ich war, als ich gearbeitet habe. Das große Problem, wo ich gehabt habe am Anfang, ist dieses auf dem Stuhl sitzen, im Raum und mir Lehrer zuhören. Mhm. Da habe ich am Anfang in den ersten 2 Wochen richtig Probleme mit gehabt, weil ich auch unruhig war. Ich war es ja gewohnt, lange Zeit.
Abi war das, ne?
Genau, lange Zeit zu stehen und auch rumzulaufen. Diese Bewegung am Tag, die hat schon gefehlt. Und auch noch der Input, das war auch noch ein Problem, weil das war dann nicht mehr so Berufsschule. Man hat einmal in der Woche oder zweimal in der Woche ein bisschen Unterricht, sondern da war halt wirklich 5 Tage in der Woche Input. Mhm. Und da habe ich am Anfang richtig Kopfschmerzen gehabt. Also mir ging es auch kopftechnisch, habe ich Probleme gehabt. Ich habe auch überlegt, ist das das Richtige? Soll ich das machen? Und dann kam wieder der Moment der Stempeluhr, wo ich mir gedacht habe, nein, ich muss da durch. Ich will das. Ja. Und jetzt ist es am Anfang so, aber das war ja zum Beispiel jetzt, als ich das 9+2 gemacht habe, nicht so. Da ging es ja. Und dann ging es eine Weile und dann ließen die Kopfschmerzen nach und ich konnte mich so ein bisschen auch auf den Unterricht einlassen. Ja, da muss man sich so ein bisschen einstellen auf die ganze Situation, weil es halt doch wieder was ganz anderes war. Ja.
Und jetzt war das ja eben auch ein großer Schritt, der oftmals auch so ein bisschen mit Zweifel einhergeht. Mhm. Hattest du Freunde oder Verwandte, die an dir gezweifelt haben, als du beschlossen hast, ich werfe mein sicheres Umfeld, meinen Job weg und fange nochmal was Neues an, gehe nochmal auf die Schule?
So im familiären Umfeld und im Freundeskreis eigentlich nicht. Da wurde ich eigentlich immer unterstützt und ich habe auch konstruktive Kritik eigentlich gekriegt. Also man hat drüber gesprochen, über die Situation und also ist richtig gezweifelt an mir und gesagt, Marc, du schaffst es nicht. Das wurde nicht gesagt. Ja, weil ich halt auch, ich habe mich hintergeklemmt und der Antrieb war halt da. Und ich wollte das unbedingt machen. Und ja, so aus der Firma damals habe ich schon ein bisschen Kritik bekommen, aber das ist ja voll und ganz klar, weil die haben sehr viel Geld in mich investiert, auch in die Ausbildung. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass sie da gesagt haben, oh, mach doch lieber was anderes.
Der Meister.
Und bleib bei uns. Der Meister zum Beispiel, genau. Und aber so aus dem familiären oder Freundeskreis habe ich da eigentlich Zuspruch bekommen und auch viel Unterstützung.
Ist auch sehr schön zu hören. Ne?
Das
sollte ja auch normal sein. Es ist ja, kostet dich ja schon sehr viel Energie, überhaupt so eine Entscheidung zu treffen und dann da noch ein bisschen von außen gebremst zu werden, wenn man schon den Stein ins Rollen gebracht hat. So, das ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig dann in dem Moment.
Also ich glaube, das wäre was anderes, wenn ich jetzt nur schlechte Noten geschrieben hätte und dann käme auch noch Input von außen, von wegen, du schaffst das nicht. Da kämen doch dann auf jeden Fall Selbstzweifel, wo man dann sagt, soll ich es nicht wieder lassen? Und weil ich habe ja ich habe es immer gern so im Studium als Rettungsschirm gesehen, meine Ausbildung, wo ich dann sagen kann, ich probiere es und wenn es halt nicht klappt, dann arbeite ich halt weiter als in meinem gelernten Beruf.
Gab es denn solche Druckmomente, jetzt vielleicht nicht mit speziellen Kritikern oder sowas, aber auf deinem Weg bis jetzt?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mich immer, durch den Bachelor habe ich mich durchgebissen, da habe ich Spaß dran gehabt. Jetzt beim Masterstudium habe ich schon einmal den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, okay, wenn das so bleibt, dann höre ich auf.
Okay. Ja. Und wie bist du dann damit umgegangen? Ausgesessen oder?
Nee, ich habe, also das war, das ging nicht lang. Also es war die erste 2 Wochen dann im Masterstudium, weil ich mir das doch anders vorgestellt gehabt habe, wie das war. Und ich habe mir dann ein bisschen so in Unterlagen geblättert, was da noch kommt im Jahr. Und was ich dann so gesehen habe, ist, dass man halt einfach am Anfang ein bisschen Angst macht. Und dass es halt gegen die ersten 2-3 Wochen halt viel Input war, um die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren oder auch ein bisschen zu verschrecken. Ich weiß nicht, was da so...
Irgendeinen Grund wird es gehabt haben. Ne?
Genau. Und ja, danach wurde es auf jeden Fall angenehmer. Ja. Hm. Musste man halt ein bisschen Biss haben, ja.
Okay. Dann würde ich auch schon zum letzten Teil von unserem Hauptteil im Interview kommen. Du hast es vorhin schon ein bisschen angeteasert. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Was arbeitest du eigentlich aktuell und was möchtest du künftig arbeiten?
Also ich habe ja hier an der Hochschule immer als Tutor mitgearbeitet im Sweaty-Labor. Mhm. Da habe ich jetzt dann auch meine Thesis geschrieben. Und jetzt habe ich eigentlich einen Vertrag bekommen. Also meine Thesis habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen abgegeben. Mhm. Und ich habe jetzt einen Arbeitsvertrag auch hier an der Hochschule gekriegt. Im Endeffekt arbeite ich jetzt ganz normal, wie ich bisher jetzt auch im Labor beim SETI mitgearbeitet habe, einfach weiter. Mhm. Genau. Also für mich ändert sich nicht so viel, außer das auf dem Lohnzettel.
Das ist doch aber auch eine schöne Änderung, ne?
Ja, genau. Und wenn es einem Spaß macht, dann ist ja das Geld, finde ich, eigentlich zweitrangig.
Eben.
Wenn man gern zur Arbeit geht, dann ist das viel mehr wert, wie das, was am Ende auf dem Lohnzettel steht.
Trotzdem sollte das natürlich ausreichen, damit man
genau leben kann.
Wohnung, ja. Essen, trinken und auch mal in der Freizeit in Offenburg rumziehen.
Genau, ja. Ja.
Wie früher.
Wie früher, genau.
hast du... Also inwiefern hat deine Zeit hier auch beim Sweaty, Nebenberuf, jetzt ja sogar erstmal der Hauptberuf, deinen zukünftigen Berufswunsch geprägt?
Eigentlich sehr. Also ich wollte gern zukünftig jetzt auch mal, so langfristig mal gedacht, gern mal in Luftraumfahrt gehen. Mhm. Weil ich einfach dieses Thema, finde ich sehr, bringt uns Menschheit insgesamt sehr weit. Was jetzt an irgendwelchen Projekten mitarbeiten, irgendwelche Rover auf den Mars schießen, das finde ich einfach spannendes Thema. Mhm. Und das bringt uns weiter, auf jeden Fall, ja. Weil dieses klassische Automobilindustrie hier in Deutschland, hauptsächlich hier in Baden-Württemberg, das ist, ja, es ist spannend, das will ich nicht sagen, aber einfach nicht das Richtige für mich. Mhm. Da fühle ich mich nicht so wohl. Und die Robotik, wo ich jetzt hier beim SETI mir angeguckt habe oder mitgearbeitet, die hat mich auf jeden Fall auch geprägt und ich finde das Thema richtig spannend und ich möchte es auch gern weiterverfolgen. Ja. Mhm. Und wenn ich das noch kombinieren kann mit Luft- und Raumfahrt, das wäre halt natürlich optimal.
Das wäre perfekt, ja.
Genau.
Gibt ja schon ein paar Roboter oben im Kosmos.
Genau.
Ein paar Sonden, das wäre doch was,
ja.
Oder? Ich als Laie sag das jetzt einfach mal, mach doch mal eine Sonde.
Ja, also diese Rover, die ja auf dem Mars rumlaufen, die haben ja auch einen Greifarm. Mhm. Und das ist ja auch Robotik, was da.
Ja. Kommt dein Thesis-Thema, könnte doch da auch schon relevant sein, oder ist es sicherlich auch?
Ja, da wird auch aktuell, also das ist auch Stand der Forschung aktuell, was ich da jetzt gemacht habe. Mhm. Ja. Da wird auch in vielen Instituten hier in dem Bereich gearbeitet.
Mhm. Okay, ja, das ist ja stark. Dann stehen dir alle Türen da offen in die Richtung.
Ja, genau.
Was war denn deine größte Lehre, die du hier aus der Zeit als Student mitnimmst für dich?
Oh, das ist eine sehr interessante Frage.
Aus deiner Ausbildung ist es ja klar.
Ja, genau. Ich glaube, das hat sich nicht groß geändert. Ich bin der Meinung, dass wenn man was wirklich möchte, dass man das auch schafft. Also wenn man da voll und ganz hinten dran steht und man hat sich ein Ziel gesetzt im Leben, dann schafft man das auch. Sei es jetzt ein Haus bauen oder Familie gründen oder halt beim Unternehmen XY zu arbeiten, dann schafft man das auch, wenn man das möchte, auf jeden Fall. Man muss halt sein Leben danach ausrichten, klar, weil das ist ja bei allen Zielen so, weil das fliegt einem nicht so zu.
Natürlich, ja.
Genau, und ja, da muss man halt aktiv dran arbeiten. Genau. Und ich glaube, wenn man das wirklich von Herzen möchte, dann schafft man alles.
Okay, das sind sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Ich war mit meinen Fragen durch. Ich weiß nicht, hast du vielleicht noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Jetzt hast du ja gerade schon was Schönes mitgegeben. Vielleicht gibt es ja noch sonst was oder möchtest du sonst noch irgendwas erzählen?
Ich würde es so stehen lassen. Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Satz am Ende, dass man einfach das machen soll, was einem Spaß macht. Mhm. Und wenn man ein Ziel im Leben hat, dann auf jeden Fall das verfolgen, weil wenn man das wirklich will von Herzen, dann schafft man das auch.
Ja. Schön, Marc. Dann danke ich dir, dass du heute hier warst.
Ich sage auch danke für die Einladung.
War ein tolles Gespräch und wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn wieder geflüstert wird. Macht's gut, bleibt gesund und haut rein.
Ciao.